Willkommen bei Vitamin P, der Podcast über psychische Gesundheit von und mit Kopfvitaminen. Ja, liebe Dania, ich bin heute bei dir zu Gast. Ich darf bei dir zu Gast sein. Liebe Hörerinnen und Hörer von Vitamin P, von unserem Podcast zur psychischen Gesundheit. Ich bin heute quasi außerorts und es ist mir eine ganz, ganz große Ehre, heute in der Schönherrfabrik zu sein. Wunderbares Gebäude. Dania und ich hatten jetzt schon vorab ein bisschen gesprochen. Ich bin nämlich im Dhananjaya in Chemnitz und wir haben uns heute so ein bisschen das Thema Meditation als Einstellung, als Haltung für das Leben, aber natürlich auch so ein bisschen in die Richtung, wie kann ich das gut für mich anwenden, was hat das für eine Bedeutung in Bezug auch auf meinen Körper, auf meinen Geist, auf mein Wohlbefinden zu tun. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute hier sein kann, liebe Dania, und ja, würde dich erst zu Beginn einmal begrüßen bei uns im Podcast.
Ja, hallo, ich grüße dich auch.
Ja. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist wunderbar, hier zu sein. Es ist also, wenn ich das beschreibe, du hast es gerade beschrieben als deinen Buddha-Tempel.
Feld.
Dein Buddha-Feld. Genau, und da darf ich dich heute besuchen. Im Dhananjaya in Chemnitz, in der Schönherrfabrik. Und wir haben zu Beginn ein bisschen gesprochen und wir sind auch auf die Begrifflichkeit Dhananjaya gekommen und die Bedeutung. Vielleicht können wir damit erst einmal starten, was die Bedeutung von Dhananjaya ist.
Ja, also Dhananjaya ist ja ein Begriff aus dem Sanskrit und ist aus zwei Wörtern zusammengesetzt, aus Dhananjaya, also Dhanan oder auch Dhanya und Jaya. Mhm. Und das sind ja die Namen von mir und von meiner Tochter, Dhanya und Jaya. Es ist uns aber am Anfang nicht bewusst gewesen, also mir nicht, dass es dann später auch der Name von meiner Tochter wurde, die ja mit ihrem bürgerlichen Namen Magdalena heißt. So. Und als sie in Indien war, hat sie diesen Namen bekommen, ohne dass ich das wusste. Und da gab es das Dhananjaya aber schon, als sie diesen Namen erhalten hat. Ja, also es ist auch wie eine Vorbestimmung gewesen. Und Dhanya heißt ja die mit Glückseligkeit Gesegnete und daraus entsteht diese Kraft, die in diesem Namen drin steckt. Also es geht in diesem Zentrum, was hier ist, das Dhananjaya-Zentrum, geht es um Glücklichsein, um Glückseligkeit, um kraftvoll zu sein, stark zu sein. Ne, Jaya ist die Stärke auch, ne, die ein Mensch in sich entdecken kann, die jeder Mensch auch in sich hat. Und aus diesem Verständnis heraus von Dhananjaya bedeutet es wörtlich übersetzt innere und äußere Reichtum. Ich sage auch gern dazu innere und äußere Ordnung. Aber dieser innere Reichtum, wenn wir den wieder in uns entdecken, dann wird unser Leben lebenswert. Dann wird unser Leben leicht, weil wir aus uns selbst heraus kreieren und sozusagen unsere eigene Schöpferkraft wiederentdecken. Mhm. Und dann kommt auch das zu uns im Leben, was zu uns gehört. Das bedingt sich dann auch. Wir können nicht erst äußeren Reichtum haben und dann den inneren finden. Das macht die Menschen nicht so glücklich. Mhm. Die sind dann immer auf der Suche und sagen, da muss es doch noch was anderes geben. Aber wenn ich zuerst den inneren Reichtum entdecke, dann fällt es mir leicht, den Reichtum, die Schönheit im Äußeren zu sehen und in jedem Menschen, überall, in der Natur. Ne? Wir haben ja so einen fantastischen Planeten, auf dem wir hier sind. Und wir Menschen haben einzigartige Fähigkeiten. Und das alles zu entdecken, das ist so mein inneres Anliegen, was ich mit den Menschen gern freilege. Ne, da liegen so viele Schichten drüber, über diesen inneren Reichtum. Mhm. Und wenn wir das wiederentdecken in uns, dann öffnen sich so unglaublich viele Möglichkeiten, mhm, dass wir uns manchmal sehr wundern, mhm, was alles möglich ist.
Ja. Du hast ja, also wenn man sich das ja anschaut, was du dir aufgebaut hast, also was es hier alles gibt, sind ja unglaubliche Räumlichkeiten, wunderbar hier anzukommen. Man hat eine unglaubliche Stille, wenn man reinkommt. Das ist schon so ein bisschen auch ehrfürchtig, wenn ich so reinkomme. Also man merkt, dass man unglaublich aus der Beschleunigung irgendwie rauskommt. Und du hast mir so ein bisschen berichtet darüber, wie du dazu gekommen bist. Und du hast eine ganz interessante Formulierung auch gebracht, dass du nicht danach gesucht hast, sondern dass du gefunden worden bist. Das würde mich nochmal interessieren, ob du das vielleicht nochmal verdeutlichen kannst.
Ja, ich hatte keinen Plan, kein Ziel. Ne? Mein Leben vor der Wende war ein ganz normales Leben, ne? In der DDR. Ich bin hier geboren, auch hier in dieser Ecke, wo die Schönherr-Fabrik steht. Und es ist so mein Kraftfeld hier auch. Ich wollte auch nie hier weg. Ich wollte nie hier wegziehen in eine andere Stadt oder so. Es hat mir hier immer gefallen. Und ich habe mich über die Jahre in Chemnitz, in die Leute hier in Chemnitz verliebt. Die sind einfach sehr aufgeschlossen und haben mich von Anfang an in gewisser Weise hier wirklich auch angenommen als das, was ich hier in dieser Stadt kreiert habe. Ja, du fragst, wie ich dazu gekommen bin. Also das am Anfang der 80er Jahre, also ich habe immer mich um meinen Körper gekümmert, ich habe mich immer gern bewegt, ich habe gern getanzt und habe auch mit Kindern getanzt und vieles gemacht, was auch künstlerisch ist. Ne? Und dann hatte ich eine Kollegin und die hat ein Yoga-Buch gehabt von ihrer Mutter, die eine Reise nach dem Westen gemacht hatte als Rentnerin und hat dieses Yoga-Buch mitgebracht und ihrer Tochter zum Lesen gegeben. Und dann war ich mal bei ihr nachmittags zum Tee eingeladen und da lag dieses Buch. Und ich hatte damals den Begriff Yoga so in dieser Form vielleicht schon mal gehört, aber ich wusste nicht, was das ist. Und das hat mich sofort angelacht und magisch angezogen. Da stand Yoga für jeden. Und ich finde, für jeden, das ist so eine Einladung an mich auch. Ne? Und von Karen Zebroff, ich will jetzt keine Werbung für sie machen, aber das war damals ein Buch, was mich einfach gefesselt hat. Und Körperarbeit, Übungen, Praxis, Meditation, Atemübungen, also alles im Yoga, die Struktur von Asanas, Pranayama und Meditation. Und dann hatte ich keine Schreibmaschine, da gab es ja damals so die Dinge noch nicht. Und dann habe ich dieses Buch abgeschrieben mit meiner Hand.
Deine Hand?
Mit meiner Hand, okay. Und einem Stift in, ja, dieser Hand natürlich. Ja. Und weil ich wusste, das muss ich mir alles, muss ich lernen, das will ich wissen, was steht da, wie ist das, so langsame Übungen, meditative Übungen. Ich war immer sehr extravertiert in den Bewegungen, Popgymnastik und mit Musik und laut und schnell. Und das war genau das Extrem davon, langsam, leise, ruhig atmen, kein Stress, keine körperliche Anstrengung, alles ist entspannt. Und da wollte ich wissen, wie das geht. Kann ich das überhaupt? Ne? Und habe das abgeschrieben und dann habe ich es immer wieder gelesen und habe angefangen, die Übungen zu machen. Und da habe ich angefangen mit Meditieren. Und das hat mein Leben völlig verändert. Und dann habe ich schon in den 80er Jahren angefangen, Yoga, also Yoga-Nastik hieß das damals. Da gab es in Leipzig einen Professor Dr. Klingberg, der hat das publiziert in der Zeitschrift Gesundheit. Und die Zeitschrift habe ich natürlich dann auch gehabt, das war, ich weiß nicht genau, Mitte der 80er Jahre. Und da habe ich dann bei ihm eine Ausbildung gemacht, habe ich mich angemeldet. Das ist eine Geschichte für sich, weil ich kam nicht aus der Medizin und es durften nur Krankenschwestern, Physiotherapeuten, Ärzte und solche Leute teilnehmen. Und ich kam ja aus der Kunstszene und da war das für mich nicht erlaubt. Und wenn ich mir das überlege, dass ich dann doch in dieser Ausbildung war, mit den Ärzten und Krankenschwestern da in einer Gruppe saß, war das auch für mich schon wie ein Wunder, dass sie mir das dann doch erlaubt haben, weil ich da sehr ein bisschen hartnäckig war und dran geblieben bin. Und da hatte ich dann auch für in die DDR so eine Arbeitserlaubnis bekommen, dass ich hier in der DDR also Yoga-Nastik unterrichten darf. Und das habe ich dann auch gemacht im Stadtbad, dort habe ich angefangen. Und da hat es sehr, sehr viele Menschen zu der Zeit gegeben, die das angezogen hat. Und dort habe ich dann meine ersten Erfahrungen gemacht, wie das ist. Also eine Mischung erstmal am Anfang aus Popgymnastik und Yoga. Also Yoga-Nastik, habe das so zusammengefügt. Und das war für uns Frauen, vor allem immer waren Frauen in den Gruppen, der große Teil, weniger Männer. Für die Frauen war das so angenehm. Die sagten, oh, nicht mehr schwitzen und keine Gelenkschmerzen mehr, sondern diese Sanftheit, diese zarten Bewegungen verbunden mit dem Atem, das ist so was Schönes. Und da haben sich sehr viele Menschen damals angemeldet, interessiert. Und das war so mein Einstieg. Und ich habe gemerkt, dass das auf Interesse stößt, dass die Menschen das gern praktizieren, immer wieder kommen, dass das nicht nur so meine Sache ist, die man mal so nebenbei macht und dann wieder aufhört, sondern dann wurde mir plötzlich klar, Yoga, das ist eine Lebenseinstellung, das ist mehr als nur Körperbewusstsein, das ist auch Atembewusstsein, das ist den Verstand ergründen, Bewusstseinsräume zu schaffen, in denen wir uns bewegen können. Und zwar nicht alle gleich oder über ein Konzept, sondern jeder aus sich selbst heraus mit seinen eigenen Möglichkeiten. Und das fand ich fantastisch, weil das war für jeden geeignet, Yoga. Ne? Das kann, ob jemand ein bisschen kräftiger ist oder noch jung oder schon älter und Probleme hat in den Gelenken, das tut allen gut. Und das hat mir gefallen, Yoga für jeden. Ne? Weil jeder darf die Möglichkeit haben, für sich das zu tun und das zu finden, was für jeden Menschen passend, mit jedem passend ist, mit jedem schwingt, mit jedem eine Synthese bildet. Und die Möglichkeiten sind so vielfältig, weil der Yoga gar nichts auslässt. Das alles enthalten, alles. Und das ist schon über 5000 Jahre alt, dieses Wissen, ne? Und das tantrische Yoga, das ist noch älter. Und in der Bhagavad Gita steht alles das drin, was für unser Leben vorteilhaft, sinnvoll, nützlich, lebenswert ist.
Ja, das ist eine wunderbare Ode, finde ich an das Leben auch. Also ja. Du hast es gesagt mit Lebenseinstellung, so ein Stück weit auch die Haltung. Und das ist ja auch das, glaube ich, was manche Menschen auch vielleicht gar nicht so bewusst haben, dass das Yoga, das Meditation einfach auch etwas ist, was ja mit dem Leben insgesamt zu tun hat und nicht nur eine Entspannungsmethode oder ein Entspannungsverfahren ist. Und du hattest mir erzählt, Meditation, Yoga, Reiki, auch Familienstellen, das sind so Methoden, die du anwendest. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen auch nochmal mitnehmen auf die Reise, was vielleicht auch diese Methoden für dich ausmachen und wo du sagst, das ist so dieses Hauptaugenmerk jeweils auch bei diesen unterschiedlichen Methoden.
Das ist eine sehr gute Frage. Für mich sind die Methoden nicht getrennt voneinander. Also ohne Yoga funktioniert Meditation nicht. Für mich. Ohne Meditation funktioniert Yoga nicht. Ohne Reiki kann ich nicht meditieren richtig. Und ohne Meditation funktioniert Reiki nicht richtig. Und im Familienstellen bekommen wir eine Einsicht, dass alles miteinander auch verbunden ist, nicht nur im Familienstern, ja, also das Familiensystem oder die Sippe oder die Menschen auf dieser Erde, in dieser Welt, alles ist miteinander verbunden. Und was für mich wichtig ist, ist, dass jeder gleiches Recht hat auf Zugehörigkeit in unsere Gesellschaft, in unser Menschsein. Also das Familienstellen lädt absolut dazu ein, eine innere Haltung einzunehmen, in der niemand ausgeschlossen wird, wo jeder in seiner Art, in seiner Weise, in seiner Einstellung, Lebenseinstellung, Glaubensrichtung, Hautfarbe, ganz egal was das ist, dass jeder das gleiche Recht hat, dazuzugehören. Und das ist so eine Herzensangelegenheit von mir, dass wir aufhören, abzugrenzen, uns auszuschließen, uns auszugrenzen oder andere auszugrenzen. Genauso geht es mir mit der Meditation. Für mich ist Meditation die Grundlage für all das, weil ohne dass ich meditiere, dass ich eine Form finde von Praxis für mich selbst jeden Tag. Am Anfang habe ich gedacht, Meditation ist was, da muss ich mich hinsetzen auf ein Kissen und wie Buddha still sein und nur den Atem beobachten und nur die Gedanken beobachten und die Körperempfindungen beobachten, Gefühle und dass ich einen Abstand bekomme und mich von den Identifikationen mit dem, was ich gar nicht bin, lösen kann. Heute sehe ich die Meditation völlig anders. Für mich ist Meditation alles, was ist. Also ich sehe in jedem Menschen Meditation. Also ich sehe die Liebe in jedem und ich sehe das Licht in jedem. Ich sehe, dass jeder das auch für sich, viele strahlen es aus, viele sind noch unsicher, sich selbst so zu zeigen in ihrer ganzen Schönheit. Und meine Arbeit ist auch, den Menschen zu helfen, wieder dahin zu finden, sich selbst zu finden. Und das, darum geht es in der Meditation. Und auch zu erkennen, wer wir nicht sind und zu erkennen, wer wir sind. Mhm. Und das hat mir sehr geholfen. Ne? Weil solange ich denke, dass ich nur meine Persönlichkeit bin, da komme ich nicht viel tiefer. Aber indem ich erkenne, dass ich viel mehr bin und dass es viele Räume gibt, in denen wir uns aufhalten können, um gewahr zu sein, beobachtet zu sein und auch vor allem dieser Prozess, erstmal überhaupt in der Meditation zum Beobachter zu werden, nämlich nicht von dem, was im Außen passiert, sondern von dem, was im Innen passiert. Dass ich anfange, mich selbst anzuschauen, mich selbst zu hinterfragen, mich selbst zu überprüfen, mich selbst zu korrigieren auch, so wie ich nicht sein will. Also lerne erstmal die ganze Aufmerksamkeit, die normalerweise nach außen gerichtet ist, wieder zu mir zurückzuholen und bei mir selbst anzufangen. Und das ist für mich ein lebenslanger Prozess. Da werde ich nie fertig sein und das werde ich auch vielleicht im nächsten Leben nicht schaffen. Und das muss auch immer da sein. Das darf gar nicht weggehen.
Alles ist im Fluss, im Fließen?
Ja. Ja. Ne? Und weil alles im Fließen ist und wir wissen das und das Tao des Lebens zeigt uns das, der Fluss des Lebens fließt immer weiter. Es gibt so einen schönen Koran, der sagt, niemand steigt zweimal in denselben Fluss. Das gibt es nicht. Und wenn wir mit diesem Bewusstsein uns beschäftigen, dann können wir die Vergänglichkeit des Lebens auch viel eher erkennen. Und fangen an, loszulassen, was uns festhält und loszulassen, was nicht zu uns gehört. Mhm. Oder die Dinge loszulassen, die ich nicht ändern kann. Wieso soll ich mich mit was beschäftigen und mir Gedanken machen über etwas, was ich nicht ändern kann? Und das sind die Ordnungen des Lebens, die ich nicht ändern kann. Mhm. Das sind Gesetzmäßigkeiten. Ne? unseren Körper, ne? So wie er ist, ist er. Und ich hätte ihn vielleicht gerne anders, aber das ist schwierig. Mhm. Ne? Oder unser Aussehen im Gesicht oder mhm. so. Einfach auch zu sehen, ja, das bin ich in dieser Form, aber wer bin ich in dieser Formlosigkeit?
Ja.
Und diese beiden Dinge gehören einfach zusammen. Und auch im Reiki beginnen wir mit einer Meditation, wo wir uns zuerst mit der Erde verwurzelt fühlen und verbunden fühlen, dann über den Körper wie ein Baumstamm nach oben unsere Krone öffnen und uns mit dem Himmel verbinden und dann zum Herzen finden. Die Herzebene ist immer die Erlösungsebene, auch die Entscheidungsebene. Viele denken, wir müssen aus dem Bauch heraus entscheiden oder die Gefühle entscheiden das. Aber das ist auch möglich, aber es gibt verschiedene Ebenen, wo die Gefühle auch uns täuschen oder wo wir denken, wir müssen aus dem Verstand heraus entscheiden. Auch da gibt es Missverständnisse, ne? Und vor allem viele Widerstände über den Verstand. Aber die Herzebene, die entscheidet immer aus der Ebene, wo wir Menschen wirklich leben wollen. Wir wollen aus dem Herzen heraus leben. Es gelingt uns nur nicht immer, ne? Weil der Verstand kommt in die Quere, die Gefühle behindern uns, ne? Und das alles wieder zusammenzufinden, ist eine Form, mit der wir im Reiki arbeiten, dass wir dann aus unserem Herzen ausstrahlen, das, was unsere Herzqualitäten sind. Aber dann fragen wir uns wieder, ja, was sind denn unsere Herzqualitäten? Ne? Da muss ich jetzt erstmal wieder anfangen, in mir zu suchen. Also da gehört zum Beispiel das Vertrauen dazu oder auch mutig sein, ne? Auch die Wahrheit zu sagen, sich nicht zu verleugnen, sich selbst auch anzunehmen, wie ich bin, und andere anzunehmen, wie sie sind. Also das ist ein riesiger Prozess, und diese Erfahrungen, die wir sammeln, wenn wir uns nach innen wenden und wenn wir das überhaupt für uns wollen, aus dem Herzen heraus zu leben. Und ich glaube, dass das jeder Mensch möchte. Was heißt das denn? Das heißt, ich will geliebt werden und ich will lieben. Ich will gesund sein, ich will glücklich sein. Und diese Ebene erreichen wir nur, wenn wir uns mit unserem Herzen verbinden. Und dafür ist Reiki eine wunderbare Praxis, weil es auch eine Heilenergie mit sich bringt, die wir empfangen, die universale Lebensenergie, die dann durch unseren Körper strömt, Licht in jede Zelle bringt und aus unseren Händen rausstrahlt, wo wir dann mit dieser Heilenergie andere Menschen behandeln können und unsere Hände auflegen und sie mit uns verbinden in unseren ganzheitlichen, großen Bewusstseinsprozess oder Heilungsprozess, wie du willst.
Ja. Mir kommt da ein Gedanke dazu, und zwar können wir ja nachlesen, dass Meditation, Yoga, also so achtsamkeitsorientierte Methoden einen sehr guten Effekt auch auf die Gesundheit haben, auf das Wohlbefinden, auf den Stresspegel. Du hast einen wunderbaren Punkt gebracht, nämlich die innere Haltung auch zu akzeptieren zum Beispiel, also so in Richtung auch andere Menschen, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, darüber, dass ich den Blick zu mir selbst finde. Glaubst du, dass auch so eine Haltung dabei hilft, dass gerade diese Bewertungen, die negativen Bewertungen von mir selbst oder auch von dem, was in der Umwelt da ist und was mich in den Stress vielleicht auch reinbringt, dass da so eine akzeptierende Grundhaltung über das Reiki, über das Yoga, über Meditation hilfreich sein kann, damit man für sich auch selbst die Gesundheit überhaupt erstmal definieren kann?
Das ist auch wieder eine sehr gute Frage und auch sehr komplex. Mhm. Die Akzeptanz. Ich habe so verschiedene Sprachmodelle mir auch angeschaut. Und da heißt es zum Beispiel annehmen, was ist. Oder akzeptieren, was ist. Und das ist was, was uns nicht leicht fällt. Wir wollen immer alles anders haben, als es sein soll. Das fängt an mit unseren Eltern, die waren nicht so richtig, wie wir sie hätten gebraucht, dass sie uns vielleicht unterstützt hätten oder auch mit unseren Kindern oder Partnern oder mit unseren Arbeitskollegen oder Freunden. Ne? Wir können ganz schwer annehmen, dass jemand so ist, wie er ist. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich musste das auch lernen. Ich wusste früher gar nicht, dass es diese Möglichkeiten gibt, einen anderen einfach so anzunehmen und so zu akzeptieren, wie der ist. Das wusste ich nicht. Und das musste ich lernen, dass es nicht nur meine Meinung die richtige ist oder meine Ansichten oder meine Sichtweise. Und früher habe ich gedacht, alle müssen so denken wie ich. Ne, das kann nicht sein. Aber das ist ein Prozess, das musste ich lernen und das war auch teilweise sehr schmerzhaft. Das heißt nicht, dass der Weg zur inneren Befreiung schmerzfrei ist. Der ist absolut schmerzhaft. Weil wir entdecken so viel Unaufgeräumtes, Unbewusstes in uns. Und diese Unbewusstheit bringt uns dazu, dass wir einen anderen bewerten, dass wir die Welt bewerten, dass wir nicht akzeptieren, nicht annehmen können. Aber was heißt denn akzeptieren in Wirklichkeit? Ne? Das frage ich mich. Und dann finde ich heraus, das heißt, ich akzeptiere das, was mir nicht gefällt. Aha, da kommt ja ein ganz anderer Hinweis, weil mir gefällt vieles nicht. Ne? Da brauche ich jetzt nicht anfangen, da was aufzuzählen, das wissen wir alles sofort, was uns da nicht gefällt. Aber wenn ich anfange zu sagen, hey, ich akzeptiere, was mir nicht gefällt, wow, da habe ich sofort einen ganz anderen Bezug. Ich kann diesen Menschen akzeptieren, auch wenn der anders ist als ich, auch wenn der anders denkt, auch wenn der eine andere Lebensweise, eine andere Einstellung und eine andere Ernährung hat als ich. Warum soll ich darüber urteilen oder mich vielleicht beklagen, dass irgendetwas was nicht richtig läuft auf dieser Welt? Und das ist der Anfang für mich. Ich akzeptiere, was mir nicht gefällt. Das ist der Anfang. Danach kommt die Stufe, ich kann das annehmen. Ich nehme an, was ist. Und das heißt auch, ich akzeptiere mich auch, wie ich bin, weil ich mir auch nicht immer gefalle. Ne? Und ich nehme auch mich an, so wie ich bin. Das ist dann schon noch eine Erweiterung. Da ist nichts mehr da, was mir nicht mehr gefällt. Also die erste Stufe ist das Akzeptieren, was mir nicht gefällt. Die zweite ist, ich nehme das an, was ist. Und daraus entsteht eine andere Ebene auch in mir. Da kommt das Herz, die Herzebene ins Spiel, das Herzbewusstsein. Und dort fängt an, dass im Effekt dann aus Annehmen, was ist, das ist dann nur noch Liebe da. Dort wechsle ich dann schon die Dimension. Also das ist so schwierig nicht. Der erste Prozess ist zu erkennen, dass ich mich beklagen kann, dass ich mich beschweren kann, dass ich beurteilen kann, dass ich bewerten kann. Das kann ich alles machen. Aber was bringt mir das denn? Also wenn ich darüber reflektiere und mir ein reflektierendes Bewusstsein aneigne, dann frage ich mich doch, was hat das denn mit mir zu tun? Was mir dann nicht gefällt? Vielleicht schaue ich nur in den Spiegel. Und sollte mal bei mir selbst wieder hinschauen. Und dafür brauche ich wieder Meditation. Dafür brauche ich wieder Yoga. Dafür brauche ich wieder Rückzug. Dafür brauche ich wieder Zeit mit mir selbst. Und das ist das, worum es mir geht. Mich aus diesem ganzen Strudel von Verstandesmechanismen, Konditionierungen, meine Einstellung, ja, meine Meinung, das ist alles das, wo ich mich mal zurückziehen darf, was mir alles Stress bereitet. Und dort komme ich, wenn ich anfange, wieder zu mir zurückzufinden, zur Ruhe, zur Gelassenheit, Entschuldigung, und kann meine innere, meinen inneren Frieden wiederherstellen. Niemand ist dafür verantwortlich, mich glücklich zu machen. Niemand ist dafür verantwortlich, mich meine Bedürfnisse zu erfüllen. Niemand. Das bin ich selbst.
Ja.
Und ich bin auch nicht dafür da, jemanden glücklich zu machen.
Ja.
Wir können zusammen glücklich sein, aber das ist eine ganz andere Ebene.
Mhm.
Das können wir nur, wenn du mit dir selbst glücklich und zufrieden bist und ich mit mir. Aber wenn ich ständig an mir was auszusetzen habe, dann werde ich das auch im Außen sehen. Ich kann nämlich nur, unsere Augen können nur das im Außen sehen, was in uns ist. Ich kann nichts im Außen sehen, was nicht in mir ist. Also bin ich doch klug und weise und mutig und fange an, aufzuhören, mich ständig selbst zu beschweren. Das sagt ja auch das Wort. Die Leute kommen zu mir und sagen, das Leben ist so schwer, ich trage so eine große Last mit mir herum. Ja, kein Problem, sage ich da. Da wollen wir mal schauen. Ne? Damit kannst du aufhören. Mhm. Weißt du, wir haben eine Wahl, damit aufzuhören. Das haben wir. Ich kann mich beschweren und ich muss mich nicht beschweren. Und ich kann mich oder einen anderen beleidigen, dann werde ich Leid erfahren. Das ist schon im Wort. Dann leide ich, wenn ich jemanden beleidige. Das tue ich doch dem anderen gar nicht wirklich an. Auch, aber in erster Linie mir selbst. Oder wenn mich jemand kränkt oder ich jemanden kränke, Kränkungen, ne? Das wird heute viel zu wenig in der Psychologie, wird dieser Begriff überhaupt, dann hat jemand gleich Depressionen und so weiter. Das wird gar nicht geguckt, wo kommt denn die Depression her? Die Depression kommt daher, weil jemand gekränkt wurde. Krank steckt da drin. Ne? Und Kränkungen passieren ständig. Und es ist uns überhaupt nicht bewusst. Und wir können, und wir kränken selbst. Ne? Es gibt Menschen, die haben einen Sarkasmus in ihrer Aussprache ständig. Und alle lachen darüber. Aber dass da Kränkungen verteilt werden, wie Ameisen sich plötzlich überall hin verbreiten. Und das geht tief, ganz tief. Ne? Eine Kränkung wirst du nicht so schnell wieder los, die belastet dich, die verfolgt dich. Das hörst du immer wieder. Und da habe ich Entscheidungswahl. Da kann ich wählen. Es gibt viele Dinge, wo ich nicht wählen kann. Aber mit dem, wie ich mich verhalte, wie ich denke, was ich sage, wie ich mich in der Welt zeige. Das ist meine Entscheidung, wie ich mich zeigen will. Das entscheidet niemand. Ne? Auch wenn ich sage, ja, mein inneres Kind und meine Vergangenheit und das war alles ganz furchtbar vielleicht und das muss alles anders werden, ja, da kann ich nichts dran ändern. Tut mir leid, da habe ich keine Wahl mehr. Und ich kann meine Eltern nicht umtauschen und meine Kindheit, das ist alles so, wie es war. Das kann ich nur annehmen, was ist. Und wenn es mir nicht gefällt, dann wenigstens akzeptieren. Und im besten Fall dafür dankbar sein, weil das Leben und was alles im Leben uns geschenkt wird und das Leben wird uns als erstes geschenkt, das gehört alles dazu. Und das Schönste, was ich gelernt habe, ist, dass das Leben mein bester Lehrer ist. Und zwar nicht nur mit den schönen Erlebnissen und Dingen, die passiert sind, sondern die schwer waren, die schrecklich waren, die mich haben unglücklich gemacht, die Momente, wo einfach alles nicht so gelaufen ist, wie es hätte sein können.
Ja.
Das sind die besten Momente, aus denen ich am meisten gelernt habe. Und dafür bin ich dankbar. Und wenn ich das nehmen kann und sehe, und mich frage, wer sind meine Lehrer? Dann sind meine ersten Lehrer meine Eltern. Und es sind die besten Lehrer. Dann kommen die Älteren generell. Und dann kommen die anderen alle, jeder, dem ich begegne, der mit mir spricht, der mich anschaut, der mir was zu sagen hat, der sich mit mir beschäftigt, mit dem ich Zeit verbringe, den ich lieben darf, den ich hassen darf. Jeder ist mein Lehrer. Und die, die mir am meisten die um die Ohren gehauen haben, die habe ich vielleicht am Anfang nicht gemocht. Aber dann darüber zu reflektieren, von denen habe ich am meisten gelernt. Und zwar, wie ich nicht sein will. Mhm. Füge keinem anderen zu, was du nicht willst, was man dir tut. Die goldene Regel. Ja, schau dich um. Und das ist so, ja, was mich weit macht, was mich frei sein lässt, mhm. was, wo ich auch keine Angst mehr habe.
Ja.
Ich habe so gerade das Empfinden, dass die größte Angst hat jemand vor sich selbst. Nämlich wirklich das zu sein, was ich bin. Und nicht eine Kopie oder eine Maske, oder, sondern wirklich.
Ja, ich finde das einen sehr, sehr schönen Ansatz. Und es, du hast das ja wunderbar dargestellt und sehr erfrischend auch. Nämlich, dass das wie so eine Art Lebensphilosophie ist, immer so ein großer Begriff dafür. Aber es ist eben so eine Lebenseinstellung. Und ich finde, das hat ein ganz, ganz großes Potenzial, so ein bisschen in sich reinzublicken und dann auch bestimmte Dinge zu verstehen und auch zu akzeptieren, dass wir eben auch das Produkt von unserer Vergangenheit sind, aber jetzt in dem Moment natürlich auch die Möglichkeit haben, was zu verändern oder Dinge, wie du sagst, auch zu entscheiden. Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich jetzt vielleicht so ein bisschen auf den Weg auch begeben wollen, das zu erkennen, wie man selbst sein möchte und nicht diese Schablone oder etwas, was andere in uns sehen, wo wir uns anpassen, was wäre denn sowas, wo du sagst, das wäre eigentlich so der erste Schritt in so eine Haltung oder in die Entstehung so einer Haltung, in diesen Prozess von Yoga und Meditation einzusteigen?
Es gibt aus meiner Sicht dafür keine Abfolge, keinen erstens, zweitens, drittens, viertens. Da ist jeder Mensch, ist da woanders innerlich. Und es ist wichtig, dass niemand sich da auch beeinflussen lässt, seinen eigenen Moment zu finden, die Inspiration, den Impuls, was auch immer, zu sagen, jetzt mache ich mal das oder jetzt probiere ich das mal aus. Und wenn das nicht das Richtige für mich ist, dann probiere ich was anderes aus. Also ich finde es ganz wichtig, weil viele Leute, die gehen jetzt, weil alle dahin gehen, dann dahin und dann stellen sie fest nach einiger Zeit, oh, ja, das ist vielleicht doch nicht so mein Einstieg, ich hätte vielleicht was anderes. Ich habe alles ausprobiert. Ich wusste auch nicht, wo ich anfangen soll dann wirklich. Ne? Es ist zu mir gekommen, aber alles, was zu mir gekommen ist, so wie es sich entwickelt hat, habe ich alles ausprobiert. Und ich habe so vieles ausprobiert, was ich dann im Laufe der Jahre wieder beiseite gelassen habe, weil ich gemerkt habe, das schwingt nicht so mit mir und in meiner Frequenz. Aber das, was mit mir in meiner Frequenz schwingt, wo ich andocke, wo ich angeschlossen bin, wo ich Kanal bin, wo ich merke, da spricht was Größeres durch mich, diese Selbsttranszendenz zu erleben, dass das möglich ist, dass das größer ist als wir, dann findet sich mein Inneres angebunden. Und wenn ich diese Verbindung, diese Verbundenheit spüre mit dem Ganzen, dann ist die Resonanz da, dann ist mein Körper in Vibration, dann bin ich in einer Frequenz, in einer Schwingung, wo ich spüre, dass ich lebendig bin, wo jede Zelle tanzt in mir, ne? Und was mich glücklich macht. Vor allem ist es wichtig, da anzufangen, wo auch das Leben mich hinschickt, dass ich mich öffne für die Zeichen von außen, Weil das Leben bietet uns ganz viele Zeichen an. Das. Und das zu sehen. Oder jemand kommt und sagt, du, ich nehme dich mal mit zur Klangmeditation. Da spielen die Klangschalen und das ist im Liegen und da kannst du total entspannen und das, du hörst doch gern Musik. Ein anderer sagt, ich gehe lieber zur Tanzmeditation oder ich gehe lieber zur stillen Meditation oder ich gehe lieber zur Yoga-Meditation. Für mich ist das alles Meditation. Selbst wenn jemand ins Familienstellen kommt, beginne ich mit einer Meditation am Anfang, wo ich alle in dieses wissende Feld eintauchen lasse, damit wir alle auf einer Ebene sind. Oder mit Reiki ist eh eine wunderbare Kontaktaufnahme mit deinem eigenen Sein. Das fängt schon an, wie ich vorhin sagte, über den Baum sich zum Herzen zu fühlen und dann aus dem Herzen heraus zu leben. Und das ist, wenn ich das entdecke, dass ich das will, dass ich das brauche, dass mir das gut tut, dann mache ich das, dann bleibe ich auch dabei. Oder bei verschiedenen Sachen auch. Jeder nach seinen Bedürfnissen.
Ja, und du hattest mir zuvor auch gesagt, dass du eine Ausbildung hast zur Einweihung in das Leben quasi. Das heißt, der Zugang zu sich selbst, also über eine bestimmte Methode oder eine Praktik, ermöglicht dann auch, dass ich quasi mich so ein bisschen von dir oder insgesamt vom Yoga oder der Meditation auch ins Leben einweihen lassen kann.
Ja, das hätte ich nie für möglich gehalten. Dass ich mal in der Lage sein werde oder dass ich in der Lage sein darf, das, was ich geschenkt bekommen habe, diese Einsichten in das Leben, in den Menschen, in unsere Verhaltensweisen, Muster und so weiter, dass ich das mal wirklich über meinen Verstand, über meine Sprache, über mein So-Sein vermitteln könnte. Also wenn mir das einer gesagt hätte vor 30 Jahren, hätte ich gedacht, der spinnt. Das, sowas bringe ich nie. Ich habe mich so klein gefühlt. Und durch diesen ganzen Weg, 30 Jahre Dhananjaya haben wir letztes Jahr gefeiert, ne? Aber habe ich in den 30 Jahren mich zu dieser Person entwickeln dürfen, die in der Lage ist, und ich muss das fast wirklich in der dritten Person sprechen, ne, dass diese Person, weil das hat mit mir schon, mit meinem Ich-Gefühl gar nichts mehr zu tun, da ist so viel, was mich das miterleben lässt, wenn ich unterrichte auch. Und wo ich mich höre, was ich sage, und gar nicht weiß, dass ich das denke. Also, dass da ganz viel aus einer Quelle kommt, mit der ich mich total verbunden fühle, was ich aber als Danja in der Form und in den Zusammenhängen, wie ich das oft auch ausspreche, das hat nichts mehr mit mir und meiner Persönlichkeit und meinem kleinen Ich zu tun. Und das ist das, was ich als eine Stärke für mich entdeckt habe. Und das ist auch ein großer Begriff, Einweihung ins Leben. Den habe ich mir auch nicht ausgesucht. Der ist gekommen. Und dann auch die Erlaubnis, dass ich das machen darf. Und das mache ich jetzt schon viele Jahre. Also, was haben wir? 16, 15, 15, 2015 angefangen damit. Und es ist, als wenn ich mit Menschen das teilen kann, das macht mich an. Da bin ich voll präsent. Ich brauche den direkten Kontakt. Übers Online-Training oder sowas, das wäre nichts für mich. Aber wenn ich die Menschen hier sitzen habe und dann sehe ich in ihre Augen und in ihre Herzen und höre ihre Thematiken und die vielen kleinen Dinge, die sie beschäftigen in ihrem Leben und wo sie sich verbessern, verändern, verwirklichen wollen, da sprudel ich einfach los. Und da kommt so viel in Ordnung in uns, dass das ganze Chaos, was in uns tobt, was ja der Verstand verursacht, und das Leben hat 10.000 kleine Dinge, die wir bewältigen müssen, die ja ständig da sind. Aber wie mache ich das? Und diese praktischen Anweisungen, das ist mir sehr wesentlich, dass die Menschen wirklich ganz praktisch von mir gesagt bekommen, stell dir vor, du würdest das mal anders ausprobieren. Was wäre dann in deiner Vorstellung, was könnte da rauskommen und wie würde sich das anfühlen? Und dann gehen wir dann schon ins Gefühl und dann wissen wir schon, das ist nicht das Richtige für mich oder das mache ich. Und das kann ich alles im Hier und Jetzt machen und nur im Hier und Jetzt. Ich kann das nicht in nächste Woche machen oder nächstes Jahr, sondern immer nur jetzt. Weil wann leben wir denn? Immer nur jetzt. Wann atmen wir denn? Immer nur jetzt. Und das ist diese Einweihung ins Leben, heißt, dass das Leben größer ist als wir selbst. Wir können das Leben nicht ändern. Ich werde geboren und ich werde sterben. Geburt und Tod hängen zusammen, bedingen sich in der Kausalität, Ursache, Wirkung. Aber das Leben, ne, wenn jemand sagt, ich muss mein Leben verändern, das geht nicht. Ich kann nur mich verändern. Und da helfe ich den Menschen dabei. Und weihe sie ein ins Leben, dass es so sein darf, wie es ist. Nur, dass ich alles mit mir machen darf, was ich möchte. Ich kann meine kompletten Konditionierungen löschen. Ich kann meine kompletten Glaubenssätze löschen, sowieso nur Glaube an was denn, an irgendwas. Ich kann meine ganzen Meinungen, Anhaftungen, wie es im Buddhismus auch unterrichtet wird, im Zen-Buddhismus, den ich ja hier auch praktiziere mit Menschen, seit 30 Jahren sitzen, still sitzen, Gehmeditation. Wesentlich. Das sind ganz grundlegende Dinge. Gehmeditation. Alles genau beobachten, den Atem betrachten. Und all das gehört für mich zusammen. Ich kann nicht nur in meinem Verstand was verändern, ich muss auch in meinem Bewusstsein Achtsamkeitstechniken, Achtsamkeitstrainings, das gibt es ja heutzutage überall. Yoga ist reines Achtsamkeitsprogramm. Da wird jede Bewegung mit einem Atemzug verbunden. Wie achtsam kann man denn noch sein? Mehr geht nicht. Und da muss natürlich auch der Verstand mit dabei sein. Also alles, was zusammenhängt, nichts losgelöst voneinander. Das ist ganz wichtig, weil die Menschen denken immer noch in Trennungsgedanken.
Und das will ich nochmal aufgreifen, weil ja viele auch denken, wenn ich jetzt in der Woche meinen Yoga-Kurs zum Beispiel mache, dann bin ich für diesen Moment quasi irgendwo in einer anderen Situation und ich bekomme dann vielleicht auch die Entspannung ab, die ich vielleicht auch dann nutzen kann. Aber ich finde ja, Yoga und Meditation, wie du das beschrieben hast, das hängt alles zusammen, ist ja letztendlich auch viel größer. Es geht ja auch um die Zeit, wo ich eben nicht in diesem Kurs bin, sondern ich nehme das ja mit in meinen Alltag, weil es mich selbst auch tangiert und weil es mit mir selbst auch was zu tun hat. Und der Buddhismus sagt ja eben auch, in dem Hier und Jetzt und in diesem Zustand geht es nicht darum, was ich bewerte oder wo ich mit meinen Gedanken irgendwo anders bin, sondern ich bin mit mir selbst vertraut. Und ist das auch so deine Erfahrung, dass es da so eine gewisse Zeit vielleicht auch braucht, ehe man dann wirklich auch, also wirklich in Anführungsstrichen, bei sich selbst dann auch landen kann?
Das ist ein langer Prozess. Es geht nicht schnell. Also wer da schnelle Ergebnisse erzielen möchte, der wird es nicht erreichen. Ne? Man muss sich entscheiden.
Ja.
Also erstmal muss ich mich für etwas begeistern können. Das ist was für mich, nehme Yoga an. Ne? So. Und dann muss ich mich entscheiden. Mache ich jetzt. Und das ziehe ich jetzt auch mal durch. Das heißt nicht, dass man mal eine Pause einlegt und dann weitermacht. Ne? Aber generell. Und wenn ich einmal dann das mit dem Körper, über die Körperlichkeit fangen ja die meisten Menschen an. Ne? Dann habe ich den ganzen Tag Zeit, das zu tun. Ne? Und da lade ich einfach alle ein, die das jetzt hier hören. Früh morgens unter der Dusche. Da ist Meditation wundervoll. Das Wasser auf meiner Haut. Das Geräusch des Wassers. Wie fühlt sich das an? Da bin ich ganz bei mir. Langsam, ne? Seifenschaum über meinen Körper streichen. Und dann dieses Atmen unter der Dusche. Das ist, geht ganz anders, als wenn ich mir das bewusst mache, kriege ich mit, dass ich ganz anders atme als normalerweise. Oder dass ich während Zähneputzen auf einem Bein stehe. In einer Yoga-Haltung, der Baum. Ne? Oder dass ich, wie ich mein Frühstück zubereite. Wie ich mich kleide. Ne? Was ziehe ich an, welche Farben. Ne? Bewusst in den Tag gehe. Vielleicht mal ein paar Schritte zu Fuß und nicht gleich ins Auto steigen oder was auch immer. Autofahren ist reine Meditation. Wenn wir da nicht bewusst sind, da passiert ein Unfall. Ne? Also, aber so viele kleine Dinge, wenn ich jemanden treffe, die Hand gebe, umarme, jede Umarmung ist Meditation. Oder wie ich jemanden anschaue mit meinen Augen. Mhm. Ne? Und Zeit mit jemandem verbringe, ihm meine Aufmerksamkeit schenke, ihm meine Wertschätzung gebe oder der Situation die Wertschätzung gebe. Ne? Wertschätzung ist sehr, sehr wesentlich in unserem Leben. Oder dass wir auch mal jemanden loben, das ist auch Meditation, weil ich mir bewusst mache, was der andere gut gemacht hat oder sehr gut gemacht hat. Das ist mir plötzlich bewusst. Oder Dankbarkeit ist eine Meditation für mich. Wenn ich jemandem dankbar sein darf, dir zum Beispiel heute Morgen. Ne? Ich bin dir dankbar, dass du hier bist mit mir heute. Und das ist schon Meditation. Die Bewusstheit darüber, dass das nicht normal ist. Das ist was Besonderes. Entschuldigung. Gut. Und diese Besonderheit in jeder Situation im Leben zu sehen, diese Natur jetzt, ne? Wir waren gestern mit meiner Tochter und meinem Enkelsohn drüben im Park, wir waren wie in einem Zauberland. So schön ist das da drüben. Der See, die Mauern mit diesem, die alten Gemäuer da drin in diesem Wasser noch und dann diese Bäume, das Grün, der Duft. Es ist einfach jeder Moment Meditation, wenn ich durch den Park spazieren gehe. Jeder Atemzug ist Meditation. Wenn ich den Unterricht beginne, dann ist das erste Meditation und das letzte Meditation und dazwischen ist alles Meditation, auch wenn es was anderes ist, als was wir uns unter Meditation vorstellen. Wir haben im letzten Kurs zum Beispiel Partnerübungen gemacht. Ne? Das geht nur in Meditation, weil wir miteinander atmen, weil wir uns berühren. Das ist so, dieses Vertrautsein auch dann in der Gruppe. Die kommen hier rein und da ist Stille, da spricht niemand mehr. Da ist absolute Wachheit, absolute Offenheit. Und doch ist jeder bei sich, aber niemand ist voneinander losgelöst. Sind alle verbunden. Und es ist so schön, dass im Leben diese Einweihung ist für mich, das alles in jedem Moment zu erkennen. Für mich ist Meditation nicht im Kloster sein. Ich bin auch im Kloster gewesen, ich habe das auch ausprobiert, aber auch nicht in einer Höhle zu sitzen im Himalaya. Für mich ist das Leben Meditation. In jedem Augenblick Bewusstsein, wertschätzend sein, liebevoll sein, dankbar sein für das, was ich habe, was ich bin. Und wir haben doch alles in uns. Wir müssen es doch nur entdecken und freisetzen und die Energie in verschenken. Also Meditation ist für mich heutzutage aus meiner jetzigen Sicht ein reines Verschenken von dem, was ich bin, und das ist reine Liebe.
Ja,
ich kann nur alle einladen, mitzumachen.
Genau, ich kann mich dafür wirklich an der Stelle, kann ich mich nur bedanken. Das ist eine Inspiration, dir zuzuhören. Und wie du auch diese, ist ja nicht bloß eine Geschichte, ich finde immer wieder bezeichnend, dass es wirklich eine Haltung ist. Und ich merke immer wieder, wie das so Stimmigkeit in mir erzeugt, weil das auch das ist, was ich jetzt auch für meine Begriffe in meiner Biografie oder in meiner Geschichte, meiner eigenen Geschichte auch immer wieder festgestellt habe, dass es etwas ganz anderes mit mir selbst macht, wenn ich mir immer wieder bewusst werde, dass ich nur ein kleines Element im großen Ganzen bin. Und wenn ich, egal wie man es vielleicht auch für sich formuliert, wenn ich merke, dass ich mit dem, was ich zum Beispiel auch in einer Situation tue, ne, also mit dir hier zu sitzen, ist einfach ein wunderbar existenzieller Moment, etwas von dir auch zu bekommen. Wenn ich das für mich auch selber akzeptieren kann, beziehungsweise dann auch wertschätzen kann, dann lässt sich das Leben einfach auch anders leben, als wenn ich immer wieder getrieben bin durch das, was mich stresst oder was die Anforderung ist und wo ich selber einfach merke, die Anspannung kriege ich gar nicht weg, weil ich einfach bei mir selbst nicht bin. Und für mich ist Achtsamkeit oder Meditation auch immer wieder vertraut zu sein mit sich. Und wenn ich mit mir vertraut bin, dann habe ich auch möglicherweise dieses Selbstvertrauen, um mit schwierigeren Situationen, die wir ja auch im Leben haben, dann umzugehen.
Ja, natürlich.
Ja.
Genau so.
Ich kann mich nur bedanken an der Stelle. Ich weiß gar nicht, was ich noch fragen kann. Ich habe noch einen Punkt, und zwar, man kann zu dir kommen, man kann sich informieren, logischerweise ins Dhananjaya kommen, man kann Kurse machen, ihr macht auch ganz viel, zum Beispiel hattest du mir gesagt, auch Tanz zum Beispiel, auch Klangkonzerte gibt es. Das heißt, man kann hier ganz, ganz viel ausprobieren, ihr seid ansprechbar, du bist eine wunderbar offene und zugewandte Person, das finde ich unglaublich toll, also das ist sehr einladend und man kommt, wie du sagst, in die Stille und man kommt einfach automatisch ein Stück weit runter. Das heißt, man kann sich an euch wenden und kann Dinge ausprobieren.
Ja, ausprobieren auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, die Klangmeditation auszuprobieren. Das sind unglaublich schöne, tiefgehende Momente für die Menschen, weil sie absolut alles vergessen, den ganzen Alltag. Sie liegen auf weichen Matten, zugedeckt, schön mit einer Decke auf dem Kissen. Und wir spielen Kristallklangschalen und Planetenschalen, also und die großen Gongs und die Anne und die Jaya, die sind so wundervoll in ihren musikalischen Fähigkeiten, die sie mitbringen. Ich bin da immer nur so ein bisschen am Rande, also ich bin nicht ganz so involviert. Ich bin involviert, aber ich lasse die beiden das schon aus ihren Energien heraus spielen. Wir bereiten da ja nichts vor, gar nichts. Ne? Wir spielen das einfach aus dem Moment. Wir setzen uns hin, wir haben meditiert, wir haben uns eingestimmt, wir sind verbunden und dann beginnt das Konzert durch uns ins Leben und zu den Menschen zu strömen.
Ja.
Ne? Und die beiden sind, die Anne ist einfach da, ganz besonders, spielt auch Harfe und viele andere Instrumente auch.
Ja.
Ja, und das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Wir haben am 6.6., aber das ist ja jetzt dann, wenn das rauskommt, dieser Podcast schon längst vorbei, aber in regelmäßigen Abständen wieder diese Konzerte. Wir nennen es diesmal Wahlkonzert. Wir wollen die Klänge und die Gesänge der Wale im Meer nachempfinden.
Mhm.
Und ich spreche auch einen Text dabei, also es ist sehr komplex dieses Mal. Ja. Aber was ich auf jeden Fall empfehle, ist die Atemmeditation, wo wir eine Stunde auch im Liegen auf Matratzen ohne Unterbrechung, ohne Pause atmen.
Ja.
Und das bringt uns natürlich in andere Bewusstseinszustände auch. Mhm. Und löst sehr, sehr viele Blockaden, im Körper, auf körperlicher Ebene, auf geistiger, vor allem auch auf emotionaler Ebene. Und das ist eine absolute Erfahrung für Leute. Der ganze Abend geht 2,5 Stunden und eine Stunde ohne Pause und ohne abzusetzen, intensiv in den Bauch zu atmen durch offenen Mund, sollte jeder mal gemacht haben.
Okay, das merke ich mir mal auch selbst. Ich habe noch eine letzte Frage, glaube ich. Ich würde deine Antwort auf die Frage interessieren, was für dich, vor dem ganzen Hintergrund, was du jetzt heute so wunderbar berichtet hast, was ist für dich Glück?
Das sage ich nur einen kleinen Satz dazu.
Ja.
Nur der Dankbare ist glücklich.
Und damit möchte ich mich bei dir bedanken. Das war ein sehr glücklicher Moment mit dir zusammen heute. Bin da sehr dankbar, hat mir ganz, ganz viel gegeben, deine Geschichte so ein bisschen zu hören und vor allem auch diese Grundprinzipien von Yoga, Meditation und dass das auch überall sein kann. Also Meditation, du das auch anschaulich gemacht hast, finde ich absolut spannend. Ich danke dir dafür und wenn du möchtest, gebührt dir das letzte Wort oder der letzte Satz.
Ja, ein schönes Schlusswort ist vielleicht zu erkennen für uns alle, dass jeder Moment in unserem Leben ein neuer Anfang ist.
Ich danke dir.
Ich danke dir auch. Es war wundervoll mit dir heute.
Dies war ein Podcast von Kopfvitamin. Weitere Informationen bei Instagram oder auf www.kopfvitamin.de.